zum 575. Mal begrüßen wir euch im Sneakpot und heute sind wir komplett im Piratenfieber. Wir haben schon vor der Sendung ein kleines Fässchen rumgeleert und besprechen jetzt für euch Pirates of the Caribbean 5, Salazars Rache. Mit mir hier, der Captain, das ist Robert Krüger.
15 Mann auf des toten Manns Kiste, ho ho ho, und der Buddel voll rum.
Stefan Giesbert hingegen ist ein Geisterpirat.
Jawohl.
Chuck, ne? Bei Monkey Island. Das ist auch
ein Geisterpirat. Ja, das war auch ein Geisterpirat. Ach, wie schön.
Ja, Fluch mal wieder Pirates of the Caribbean, die Serie, die sich langsam aber sicher immer tiefer in den Meeresgrund gräbt. Das hier ist die neueste Installation.
Ich habe es leider nicht ganz geschafft, fertig zu gucken. Du hattest ja gestern noch abends geschrieben, dass du die schauen würdest und ich weiß nicht, ich war in irgendwas anderem versunken und hab dann, weiß ich nicht, um 12:30 drauf geguckt, als ich festgestellt habe, shit, es ist zu spät, eigentlich schon um schlafen zu gehen, weil ich ja gleich wieder aufstehen muss. Ja, und dann habe ich gesehen, oh, du hast das Falsche geguckt. Naja, also, ich habe was ganz anderes geguckt. Deswegen musst du jetzt erzählen. Fluch der Rebel.
Der Film, Pirates of the Caribbean.
Da sollen wir heute die Droge der Wahl vorziehen wegen Rum? Ah, egal. Nein. Los.
Ja, jetzt hast du sie gespoilert. Menno.
Ich möchte das trinken, das ist der Grund.
Ja, fang halt an. Salazars Rache heißt er im Deutschen, im Untertitel. Oder auf Englisch ein bisschen treffen. Naja, eigentlich treffen die beide. Dead Men Tell No Tales. Es geht mal wieder um Captain Jack Sparrow. Wir sind also in der Geschichte etwas weiter fortgeschritten irgendwie. Die ganzen Protagonisten aus den vorherigen Filmen haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Der Einzige, die noch zusammen rumhängen, sind Captain Jack Sparrow und seine Rumpfcrew von der Black Pearl, die sie natürlich aber nicht haben. Die ist ja irgendwie als Buddelschiff verdingst worden. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie das genau passiert ist, aber jedenfalls steckt sie in einer kleinen Flasche bei Jack Sparrow in der Jacke. Ja. Die ist also nicht so richtig verfügbar und deshalb verdingen sie sich mit anderen Dingen, zum Beispiel mit einem relativ spektakulären Raub eines Tresors. Aber irgendwie ist ihm auch so ein bisschen das Glück abhanden gekommen, ist nach wie vor dem Alkohol zugetan und so ein bisschen out of luck, Pirat ohne Schiff, der sich auf dem Land verdingen muss, das ist alles nicht so richtig. Und dann haben wir zum anderen den Sohn von Stiefelriemen Bill Turner, also den Sohn dieser Orlando Bloom Figur und der Keira Knightley Figur, die beide hier nicht nennenswert teilnehmen in dem Film, also sie sind beide drin, aber in winzigen Rollen, die so mehr als Cameo daherhalten dürfen. Und den Sohn haben wir jetzt und wer sich vielleicht noch erinnert in der Serie, dass auch Bill Turner, also Orlando Bloom, mit einem Fluch belegt worden ist und deshalb mit der Dutchman jetzt wie so ein Geisterpirat an den Meeresgrund gebunden ist. Und der Sohn, also der neue Orlando Bloom in der Reihe sozusagen, wenn du willst, beschließt, dass er irgendwas finden muss, den Trident of the Sea, also den Dreizack des Poseidon oder wie auch immer das Ding dann auf Deutsch genannt wurde, den müsste er finden, weil der kann alle Flüche der See brechen und das würde dann natürlich seinen Vater befreien. Und dann gibt es noch eine neue Keira Knightley sozusagen, eine Astronomin, die auch diesem Ding hinterherjagt. Sie hat ein Buch von ihrem Vater bekommen, also beziehungsweise sie denkt, dass das von ihrem Vater ist. Sie ist nämlich eigentlich ein Waisenkind. Und in diesem Buch stehen irgendwelche Hinweise drin, wie man dieses Trident of the Sea finden kann. Und sie hat da irgendwie Informationen, soll dann erstmal als Hexe gehängt werden. Und Verwicklung und irgendwann haben wir diese drei zusammen auf einem nicht ganz seegängigen Schiff und dann segeln sie los und parallel dazu haben wir den titelgebenden Herrn Salazar, einen ehemals spanischen Piratenjäger, der ja auch verzaubert wurde, insofern auch ein gewisses Interesse daran hat, dass diese Flüche der See gebrochen werden können, wenn also jemand dieses Trident of the Sea finden könnte. Und Jack Sparrow macht sich halt auf den Weg dahin mit besagten Anhang. Dann wäre das für ihn vielleicht auch ganz positiv. Auf der anderen Seite hat er noch eine persönliche Rechnung mit Jack Sparrow offen. Da macht es ganz lustig, nochmal einen kleinen Rückblick in die Zeit vor dem ersten eigentlichen Fluch der Karibik. Ein CG-mäßig jung gemachter Johnny Depp, wo wir mal einen kleinen Ausschnitt davon sehen, wie er eigentlich ursprünglich Piratenkapitän geworden ist. Und das fand ich einen ganz netten Kniff in dem Film. Ansonsten ist es ja sehr konventionell. Sie jagen halt alle demselben Ding nach. Wobei der Film locker die Hälfte des Films braucht, bevor man verstanden hat, wer jetzt alle wo hinterher jagt und warum. Das ist so etwas mühselig, vor allen Dingen, weil der Film halt die ersten 10 Minuten komplett mit diesem Bankraub verschwendet, der nichts mehr mit der Geschichte zu tun hat.
Aber der sah schick aus.
Fandst du? Also irgendwie war das mir zum, das war so ein bisschen wie in dem einen anderen, da weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Teil es war, aber nicht der erste, wo sie durch den Dschungel auf diesem riesigen Holzrad rumrollen und alles plattrollen und so, dass ich dachte, so, es ist übertrieben. Warum muss da jetzt ein Haus durch die Gegend fahren?
Ja, ist total fluchtig. Rebe, auch die ganze Stadt und selbst die Leute, wenn sie vor den Kulissen hin und her gelaufen sind, sahen sehr nach Computerspiel aus. Vielleicht auch, weil ich schon das eine oder andere Computerspiel in diese Richtung gespielt habe. Aber ich fühlte mich sofort dran erinnert, wusste, um welche Ecke ich abbiegen muss, wo ich mir neue Schwerter kaufen kann, gefühlt. Wirklich so.
Du wolltest doch nur auf der Insel irgendwie die Militärausgaben erhöhen oder so, hier dein Tropico-Ding durchziehen. Ich kenne
ja,
dich doch.
Oder so, ja. Nee, Tropico sieht ja dann doch ein bisschen anders aus noch. Aber ja. Nee, so dieser erste Überflug über die Insel und so, da dachte ich schon so, oh ja, guck mal, da hinten, da kannst du noch das anbauen und dann gehst du in die Stadt und kaufst dir noch das und das machst du hier und fühlt sich total an, als würde es jetzt ein Spiel sein, wo ich jetzt gleich losspielen kann. Und ja, es geht halt besser. Auch 2017 schon. Oder?
Ja,
nicht dazu. Also verdorben.
Diese ganze Anlage der Rolle, wir haben ihn ja jetzt in vielen Filmen gesehen und hier hatte ich am Anfang das Gefühl, okay, sie wollen uns irgendwie zeigen, dass er ein bisschen runtergekommen und abgehalftert ist.
Ich meinte jetzt erstmal nur den Look von allem. Also über Johnny Depp können wir gleich nochmal reden. Aber es sah irgendwie alles zu dick aus. Alles nicht fertig bearbeitet.
Ja, ich fand auch in den Schlussszenen, wenn die dann, also ich meine, ich will jetzt nicht spoilen, aber das Trident of the Sea kommt am Ende durchaus noch vor, sagen wir es mal so. Und das ist auch ein gewaltiges CG-Spektakel, was dann da alles passiert. Und da sind so ein paar Szenen drin, da segelt ein Boot so am Rande eines Abgrunds entlang, wie auch immer man sich das jetzt vorstellt, wenn man nicht gesehen hat, was da passiert. Mhm. Es ist genau das. Und eigentlich sieht es gut aus, so auf den ersten Blick. Und wahrscheinlich jeder Freeze-Frame würde auch gut aussehen, weil das alles schon sehr fotorealistisch ist. Aber irgendwie ist es doch immer so ever so slightly off. Also vielleicht ist es die Bewegung des Schiffs, die nicht ganz perfekt ist. Weißt du, dass der Freeze-Frame würde geil aussehen, aber wenn du es in Motion anguckst, dann sagst du so, nee, ich glaube das Gewicht des Schiffs an der Stelle nicht oder so, oder die Art, wie sich es bewegt, glaube ich nicht so richtig. Kannst du nicht richtig festmachen. Und das Gleiche gilt auch für dieses Bewegte, also am Anfang in der Szene ist, glaube ich, auch im Trailer drin, ziehen sie quasi ein Bankgebäude mit Pferden weg. Und weil sie eigentlich wollten sie den Tresor aus dem Gebäude rausreißen, aber das funktioniert nicht und deshalb ziehen sie dann das ganze Gebäude weg. und klauen quasi statt der Tresor, klauen sie die Bank und zerren dieses Ding durch die gesamte Stadt. Und es ist komplett absurd und so sieht es auch aus. Aber eigentlich ist es wieder auch nur, um jetzt mal von den Looks wegzukommen, ein Vehikel dafür, im Vorder- und Hintergrund auf diesem gewaltigen Action-Piece Johnny Depp umherstolpern zu lassen.
Ja.
Oder?
Ja. Total betrunken. Oder vermeintlich, also auf mich wirkt er auch immer so, als würde er betrunken spielen. Ich weiß nicht, hattest du wahrscheinlich auch früher in der Jugend oder so Freunde, die vermeintlich mitgetrunken haben, aber nicht wirklich getrunken haben und dann aber immer die betrunkensten waren und es eigentlich nur gespielt haben und am nächsten Tag war wieder nix oder, weißt du?
Ja, wüsste ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Oder es gibt ja so Leute, oh, ich bin total, die fallen rum, machen dies, aber eigentlich, nö, nüchtern.
Ja.
Und so wirkt er auf mich. Also, ich denke, in jeder Szene, das geht mir schon ein paar Filme so, ja, der switcht gleich und dann ist er nüchtern und dann geht's wieder los.
Ja, diesen Switch fand ich hier auch sehr interessant. Das war dann im Grunde dann, als sie den Stapellauf von ihrem Schiff gemacht haben, gibt es dann so einen Punkt, wo du das Gefühl hast, okay, ab dem Augenblick trinkt er gar nicht mehr. Und vorher ist er so, ja, dem ist nicht zu helfen. Und dann gibt es so einen Switch und dann ist er im Grunde der alte Jack Sparrow und dieses Ganze, wie er uns vorher erklärt worden ist, wie er jetzt drauf ist seit neuestem und wie fertig er ist und so, ist dann alles vergessen, weil jetzt hat er wieder was zu tun und zack und dann schaltet er sich an und aus und also und dann ist das, es gibt auch keinen Rückfall oder so, das ist dann einfach bis zum Ende des Films ist er wieder gut. Und fand ich auch so ein bisschen eigenartig, weil das wirklich wie so ein Umschalten war, was nicht richtig erklärt wurde. Außer es hängt damit zusammen, dass er seinem Onkel begegnet ist. Hast du die Szene noch gesehen?
Nee.
Fantastisch. Er begegnet in im Knast, wird er von so zwei Schergen, wahrscheinlich der Spanier oder der Briten, keine Ahnung, die schleppen ihn da irgendwie durch die Gänge des Knasts und dann zwingt er die oder kriegt die dazu anzuhalten, weil da in der einen Zelle sieht er von hinten jemanden, der genauso aussieht wie er, von hinten und dann fragt er den, ob das sein Onkel Jack ist und dann dreht sich Onkel Jack um und dann reden die kurz völlig belangloses Zeug. Und ich denke die ganze Zeit noch, ich habe es auf Englisch geguckt, die Stimme kenne ich, das Gesicht kenne ich auch irgendwie, aber es ist halt unter echt viel Make-up drunter.
Ja,
und,
also klar.
Und diesem ganzen
Sparrow.
Ja, muss wie Sparrow aussehen und dann gehen die weiter und in dem letzten Satz, den er sagt oder dem letzten Wort, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war, quasi ich sehe das Bild nicht mehr, aber der Ton halt noch in meinem Kopf nach, dachte ich mir, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist Paul McCartney, ich muss das nachher mal nachgucken. Und als der Film zu Ende war, habe ich es nachgeguckt, ist tatsächlich Paul McCartney. Und das ist natürlich irgendwie ein lustiger Cameo. Aber ja. Irgendwann danach war er dann wie ausgewechselt. Mhm. Aber die Szene rechtfertigt das nicht. Also ja.
Es rechtfertigt viel, aber das ist ja schon seit vielen von den Filmen so, dass nichts irgendwas rechtfertigt, sondern es ist halt einfach ein fantastisches Spektakel. Du hast es heute Morgen oder so noch geschrieben, so ja, CG, wenn du CG gucken willst, ist gut. Wenn du ein bisschen Zeit mit Jack Sparrow verbringen willst, ist gut. Wenn du eine gute Story haben willst, naja, brauchst du nicht. Und so war es für mich vorhin. Ich habe halt reingeschaltet und geguckt, okay, mal gucken, wie lange ich schaffe, bis wir aufnehmen. Und irgendwie war eine halbe Stunde vielleicht oder sowas. Und es war halt wieder so ein bisschen Jack Sparrow-Zeit. Es war so ein bisschen drüber. Es war ein bisschen Karibik. Es war ein bisschen Piraten. Und ach, es war alles irgendwie ganz nett. Tut nicht weh. Aber ich fand es überhaupt nicht schlimm auszumachen, weil ach, die Geschichte war jetzt nicht so aufregend, dass ich da direkt weitergucken hätte müssen. Vielleicht bin ich auch nur ein Banause von der Geschichte und verstehe die nicht, also, aber fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm.
Nee, auch die ganze Fallhöhe der Bedrohung und so weiter und der Geschichte ist halt komplett falsch justiert irgendwie, weil du hast du hast diesen Piraten, oder nee, eigentlich ist er kein Pirat, ist ja nur ein verzauberter Piratenjäger, nämlich Salazar, der irgendwie der größte Piratenjäger aller Zeiten mal gewesen ist, wird uns in so einer Rückblende erklärt. Er hatte sie quasi alle zur Strecke gebracht, nur einen nicht. Und das war eben Sparrow und mit dem hat er jetzt deshalb eine Rechnung offen, weil dann ist er ja verflucht worden. Es wird nicht so richtig erklärt, wie oder warum dieser Fluch so ist, wie er ist. Und wir sehen die dann, nachdem die irgendwie, die werden von ihrem Fluch so zur Hälfte entlastet, also sie können sich dann plötzlich wieder frei bewegen auf den Weltmeeren, was sie irgendwie eine Zeit lang nicht konnten, hängt irgendwie mit irgendwas von seinem Kompass zusammen, egal, jedenfalls sind sie dann raus aus dieser Höhle und marodieren da draußen rum und sind offensichtlich die absolut übermächtigen Gegner, weil wie willst du den Tod töten, das geht natürlich nicht. Und dann diese Mechanik, was dann passiert, ja, bei den ersten Kämpfen, wo man die beobachtet, sind die absolut unbesiegbar, weil du kannst halt ein hohles Skelett, was zur Hälfte überhaupt nicht da ist, was totaler Super-CG-Effekt ist.
Sieht cool aus. Also man sieht die ja am Anfang einmal ganz kurz.
Ja.
Ich fand das halt wirklich toll aus.
Das sieht auch toll aus. Und aber die Mechanik, die dahinter steckt, wie uns das erklärt wird, ja, wenn du jetzt gegen die kämpfen würdest, du kannst halt durch so ein hohles Skelett mit deinem Schwert durchhauen. Da passiert halt nichts, weil das ist eh hohl. Und also da sind ja nicht mal richtig Knochen, die sind ja teilweise schwebt da ja nur ein Kopf über viel nichts und unten sind Beine. So, dann kannst du da so durchhauen, da passiert halt nichts und damit sind die quasi unbesiegbar. Also wir sehen am Anfang, wie die so ein paar andere Schiffe überfallen und wie die so drauf sind und das, die haben halt keine Chance, es wird einfach alles niedergemetzelt. Und dieses Schiff kann Sachen, die vollkommen absurd sind und ist offensichtlich schneller als alles, was es gibt. Und die Piraten sind unbesiegbar und demzufolge, ja, die sind die tote Übermacht. Und später gibt es natürlich dann im großen Showdown ständig Clashes mit denen. Und plötzlich sind das ausufernde lange Schwertkämpfe und offensichtlich haben unsere Leute auch eine Chance und es geht minutenlang und trotzdem sind nicht alle tot. Und das, also da hat es so ein paar Sachen, wo du denkst so, nee, die Regeln, die ihr vorher aufgestellt habt, die tretet ihr gerade alle mit Füßen. Und ich verstehe jetzt nichts mehr, weil wir haben ein, also wie das halt so ist, ja, du musst die Regeln, die du aufbaust in deinem Film, musst du dann halt auch einhalten. Es ist ja.
Das sind die einzigen Regeln, die gelten.
Richtig, genau. Also dieses, wenn man immer Leute hört, die dann sagen, ja, der Film war unrealistisch, nee, das darf ja ruhig sein. Wenn die Regeln, die er aufstellt, so sind, dass das alles geht.
Genau, wenn du schweben kannst, kannst du schweben.
Genau. Und hier ist es aber halt so, ja. Du kannst halt nicht schweben und plötzlich schweben alle. Und
genau. Aber nur die
Guten, beziehungsweise
gewinnen können.
Ja, also es ist irgendwie, das war alles nicht greifbar, alles nicht rund, alles irgendwie blöd. Deshalb, wenn ich dem jetzt Punkte geben muss, dann kriegt er gerade mal so 5 Punkte und die kriegt er dafür, dass Jack Sparrow am Anfang zwar seltsam ist, aber später dann irgendwie doch noch er selbst wird und dass das irgendwie nett ist, weil ich die Figur nach wie vor mag. Die neuen, ja, diese Karina war ganz okay, fand ich so. Zwischendurch gab es so ein paar andere Figuren, die ich viel spannender gefunden hätte, zum Beispiel diese andere Hexe. Die war angemessen hexig, also die fand ich cool und die wird einmal so durchs Bild und dann wird sie noch irgendwie zu irgendwas gezwungen und dann denkt man sich, okay, die wird jetzt noch wichtig und dann taucht die nie wieder auf. Ist wahrscheinlich rausgeschnitten worden, die Szene, die dann noch wahrscheinlich gedreht wurde, könnte ich mir vorstellen. Also es sind alles so lose Enden, die da überall so rumbaumeln und da kann man nur Punkte abziehen an der Stelle und deshalb also die 5 Punkte gerade mal so dafür, dass ich irgendwie immer noch Bock auf diese Piratenfilme mit Jack Sparrow habe, aus Gründen, die ich nicht mehr wirklich rational erklären kann und ja, deshalb.
Es wird vielleicht mal Zeit für eine neue Piratensaga.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich mag ja Jack Sparrow einfach immer noch und auch wenn er jetzt echt viel in viel Scheißfilmen drin war, ich finde diese Figur nach wie vor toll. Ich weiß, dass es nicht mehr zu rechtfertigen ist, aber
naja.
Ja,
so ja. Ist aber Johnny Depp ist ja mittlerweile gefühlt in jeder Rolle ein bisschen Jack Sparrow. Oder war eine Zeit lang so. Das ja, fand ich immer so nicht mehr so schön.
Ich habe nochmal die Buddel voll rum aufgemacht.
War das der Übergang oder was?
Hätte ich jetzt gesagt.
Ja, sehr gut. Du musst noch vorher
sagen. Willst du ihn noch abschließend bewerten, wo du ihn nicht abschließend gesehen hast, oder?
Ich hole mir ein Glas.
So, also ich habe Caniche XO.
Oh.
Den habe ich schon öfter mal im Podcast getrunken. Der ist von Barbados.
Okay.
Das erinnert mich an den Namen Barbossa. Der war natürlich wieder dabei. Geoffrey Rush war wieder mit an Bord. Auch wenn die anderen, die man so kannte, eben Orlando Bloom und so, nur als Cameo dabei waren. Geoffrey Rush war dann doch voll dabei.
Aha.
Captain Hector Barbossa.
Sehr gut. Ich habe nur einen Rum bei mir gerettet in die neue Bar sozusagen. Jetzt hier im neuen Haus. Und das ist natürlich Goslings, weil das ja doch irgendwie dann schon einer meiner Lieblingsrums ist. Dafür, dass ich früher ja von uns 3, 4, 5, wie auch immer man das zählt, die sich da gemeinsam in die Cocktails reingestürzt haben, der war, der am meisten Rum immer hinterhergelaufen ist und gekauft hat, habe ich jetzt einen Rum noch. Und es reicht mir gefühlt auch.
Das ist erstaunlich, ja. Ich hätte jetzt.
Ja, also
ich habe noch nicht drüber nachgedacht, wie du deine Bar wohl zusammengesetzt hast. Wie viele Flaschen sind es ungefähr? Deine abgespeckte Version deiner Bar?
Vielleicht zwischen 10 und 15.
Okay, aber da sind 2 Gins dabei, sage ich mal.
Vielleicht sogar 3. Mittlerweile sogar 3, weil ich draußen, also weil die eine Flasche leer war und ich eine. Aber ich habe halt einen Beefeater, der hier drin stand, jetzt durch einen Tankery ergänzt und der Beefeater ist nahezu leer. Also es sind 2 Gins drin, genau.
Okay, dann.
Also Martin Miller ist der 2.
Dann mindestens 1 Bourbon, 1 Rye. Vielleicht sogar von einer dabei 2 Sorten.
3 Ryes, 1 Bourbon.
Oh, okay. Also es hat sich in einen American Whiskey-Fokus verlagert.
Total, ja.
Ja.
Orange Curaçao noch, Flasche Rum. Falernum habe ich noch.
Ja gut, das sind dann so diese Sachen, Lime-Juice, die man so ergänzen.
Campari, Wermut.
Ja, genau.
Bisschen bitter. Und ja, auch Orange Curaçao, habe ich schon gesagt, oder?
Ja, genau. Ist auch schön, wenn jemand fragt, so, du hast 3 Liköre, was nimmst du? Und gut, Campari und Orange Curaçao und dann Falernum. So, okay, gleich mal sowas, wo die Hälfte der Welt nicht weiß, was das überhaupt ist.
Ja.
Das ist schön.
Das werde ich jetzt aber auch gemeinsam mit meinem Goslings hier in dieses Glas schütten, das ich jetzt schon einen Hauch benetzt habe mit ein bisschen Angostura-Bitter. Ich finde, das hilft dem Drink und mache mir einen kleinen Cont Oil draus. Die Limette, die ich in der Küche noch fand, hat sich dann als nicht mehr herausgestellt.
Sehr gut. Die hat sich. Ich dachte, du sagst jetzt bei näherer Betrachtung, als ich das Licht angemacht habe, war es eine Zwiebel. Oder so.
Auch schön. Wenn du die erstmal in deinen Drink gedrückt hast.
Ja, dann gießt du da einen Haufen Gin drauf und sagst, das war eine Perlzwiebel, das ist jetzt ein Gibson und dann ist das in Ordnung. Ja. Man muss es sich nur schön reden.
Genau. Genau. Also ich trinke Cornet Oil, wie du sicherlich schon vernommen hast.
Ja, ja, das hast du ja auch schon erwähnt. Ich habe jetzt gedacht, ich bleibe mal beim klassischen Piratendasein und trinke das Zeug pur.
Ja, hast du auch recht, habe ich mir als erst auch überlegt. Goslings pur finde ich dann doch schon anstrengend.
Ja, das stimmt, das ist nicht unbedingt der Purtrinker, das ist schon richtig. Ich hatte vorhin, da hinten, wo meine Bar steht, haben wir gerade 2 Matratzen gelagert, weil wir haben ein Gästebett gekauft und die Matratzen frisch aus ihren Umschweißungen genommen.
Mhm.
Und die müssen sich ja dann erstmal so aufblähen und dann stinken die auch immer so ein bisschen und so weiter. Jedenfalls, die waren jetzt irgendwie einen Tag über auf dem Balkon, damit die sich da ausstinken können.
Ach, ihr bist schon am Balkon mittlerweile.
Waren die, nein, die hingen, die hingen aus dem Fenster, falsche Nummer. Ja, nee, ich darf da offiziell immer noch nicht raus, aber ich habe die Dinger dann trotzdem mal rausgelegt,
ja.
Damit sie sich da raus etwas entstinkern können. Dann habe ich sie natürlich jetzt dann reinholen müssen für die Nacht, weil sonst, weiß nicht, Tau und war so, man will ja nicht, dass sie dann nass werden. Und deshalb lagen sie jetzt vorhin da meinem Rum im Weg, so meinem Weg zum Rum. Und dann hatte ich auch den Gosling so als erstes, weil der stand vorne im Schrank, den hätte ich so erreichen können. Und da habe ich gedacht, steigst du jetzt über die Dinger drüber und holst dir noch den anderen von da hinten? Und mein Gedanke war genau, ich will das pur trinken. Dann steige ich jetzt doch über die Matratzen drüber und hole den anderen von da hinten und nehme nicht den Goslings.
Genau. Es gibt ja von Goslings diesen Family Reserve, oder wie der heißt. Mhm. Den kann man pur trinken. Also ja, wenn man das gerne...
Erwartet man ja von den höherwertigeren Abfüllungen dann aber auch, oder?
Ja, also auch den finde ich durchaus anstrengend. Den würde ich auch eher dann trinken, wenn ich Bock auf viel Holz habe. Also wenn ich überlege, gehe ich jetzt in den Garten und beiße in den Baum im Nachbargarten oder trinke ich ihn rum, dann würde ich den trinken.
Okay.
Also nicht ganz so schlimm, aber ist schon krass.
Ja, ich meine, andere Leute fragen sich, beiße ich da hinten in die Teermaschine oder mache ich mir einen Whisky auf? Also es ist...
jeder hat immer, so seine Probleme.
Ja, bleibt immer dieselbe Abwägung. Die Bauarbeiter gucken so grimmig, mache ich lieber die Flasche auf. Ja, bei uns haben sie hier gerade, ich wohne ja immer noch ein bisschen auf einer Baustelle, ich gerade bei Bauarbeitern bin. Wir kriegen ja jetzt demnächst einen Aufzug hier.
Mhm.
Und wie das so ist, man für so einen Aufzug, ja, da müssen ja so Löcher, also der kommt nicht innen rein ins Haus, klar, das geht ja nachträglich nicht so, also wahrscheinlich geht das auch irgendwie, es ist nichts unmöglich, wenn man Bauarbeiter mal machen lässt, aber dieser Aufzug wird quasi außen ans Treppenhaus dran gesetzt und demzufolge müssen da jetzt natürlich da, wo früher Außenwand und Fenster waren, müssen ja jetzt dann Aufzugstüren hin.
Mhm.
Und davor muss der Aufzug. Und weil dann ja das im Erdgeschoss unten den ehemaligen Eingang sozusagen auch blockiert, weil da muss ja die Erdgeschosseingangstür zum Fahrstuhl hin, hat man jetzt seitlich in den Hausflur da ist halt vorher eine Wand gewesen, seitlich eine neue Tür reingemacht. Und deshalb war heute hier Big Presslufthammer Game. Mhm. Und das ist spektakulär. Du kommst dann irgendwann die Treppe runter und also man hatte diese ganze Zeit dieses massive Geknatter von den Presslufthämmern, so richtig, richtig laut. Das geht durch Mark und Bein, durchs ganze Haus. Das Wasser auf dem Tisch zittert, so wie in dem ersten Jurassic Park, so wenn der Tyrannosaurus Rex kommt. Hast du immer wieder so dieses Ansetzen von dem Presslufthammer und dann so wieder so ein Zittern in deinem Wasser auf dem Tisch. Und dann kommst du irgendwann die Treppe runter und ist einfach ein Loch in der Wand, wo vorher noch eine Wand war. Und da ist halt so ein türförmiges Loch drin. Spektakulär. Was nicht so cool ist, dass keiner vorher gesagt hat, dass sie das heute machen. Also, dass sie das irgendwann machen würden, ist klar. Aber sie haben halt nicht angekündigt, wann sie das machen. Mhm. Und unser Kinderwagen stand unter der Kellertreppe. Den konnten wir dann unter einer daumendicken Schicht Staub rausholen.
Ja.
Das war eher uncool.
Ja, ich habe also, bei uns noch so eine kleine Mauer, die entfernt werden muss. Da werde ich ein ähnliches Gerät, wahrscheinlich nicht mit so viel Power, aber ähnliche Funktionalität ausleihen und dann diese Mäuerchen, dieses Mini-Mäuerchen.
Ich dachte, das sollten Christoph und ich und du wollten das mit dem Vorschlaghammer weghämmern.
Das große, ja.
Ach so, okay.
Die dünne, aber diese kleine, die ist halt betoniert. Das vermutet, also wenn wir Pech haben, ist das einfach komplett Beton.
Okay. Ja.
Und also wir hatten da neulich jemanden da, der sich da ein bisschen noch besser auskennt als ich jetzt. Und der meinte so, ja, da kann man auch mal jede Woche, jeden Abend eine halbe Stunde dran rumhämmern. Und ja, wir leihen dir mal so ein Gerät, dann machst du das mal. Okay. Ja, spart euch Geld beim Umbau. Na gut, dann mache ich das halt selber. Eigenleistung. Ist halt cool, ja, wenn er es einem anbietet. Also.
Ja, vor allem, ich meine, wann kommt man schon mal dazu, irgendwie rum zu Presslufthammern oder was auch immer du dann da.
Ich werde berichten, bringst. Wenn ich dann in der Sendung immer so rede, weil ich immer noch den Bohrer gefühlt in der Hand habe, dann weißt du, was los ist.
Sehr gut, ja. Ja, wenn ich, musst du dir einfach so ein Bagger, wo die dann vorne an der Baggerspitze, wo die Schaufel normalerweise ist, so ein Presslufthammer-Ding dran haben.
Hm.
Gut, danach
kannst halt sein, dass ich den Carport mit wegmache.
Ja, und deine Wiesenfläche ist danach halt auch so, wie sie halt aussieht, Wiese. Wenn
du ein Bagger drüber. 4x5 Meter ist die groß. Die kann ich, glaube ich, Grashalm für Grashalm wieder einsehen.
Danach ist sie 4x5 Meter tief, wenn der Bagger damit fertig ist.
Vor allem, wenn ich da gebaggert habe. Mich einmal in die Bar reingefahren und ach nee, das möchte man nicht.
Ich bin heute einmal aus der Haustür rausgekommen und direkt, also aus der alten Haustür nach vorne darf man nicht mehr raus, weil da ist jetzt ein metertiefes Loch, wo das Fundament für den Fahrstuhl hinkommt. Mhm. Wenn du da aufmachen würdest, ich glaube, sie haben sie abgeschlossen, aber wenn du da aufmachen würdest, würdest du einfach in die Baugrube fallen. Und
auch cool. Ja. Also, geht so.
Und wenn du zur Seite rausgehst, wo durch das neue Loch in der Wand, dann stand ich halt irgendwie vor so einem Bagger direkt. So, kennst du diese kleinen, so ein Mini-Bagger auch mit Ketten, aber also mit so Gummiketten und so ein Winz-Ding, der irgendwie so auf so einen Sprinter-Anhänger drauf passt. Und der stand da und tuckerte vor sich hin und hat irgendwas gebaggert und dann habe ich den Baggerfahrer so angeguckt, so nach dem Motto, ich würde hier gern durch. Und er hat dann irgendwie so geguckt zwischen Hauswand und dem Balkon und sich und ob das geht und dann habe ich so einen Kopf geschüttelt und dann hat er kurz überlegt und dann ist er so beiseite gefahren, hat mich dann rausgelassen. Das sind so diese Interaktionen so mit den Bauarbeitern, wo man dann so, ich wohne hier immer noch, ich würde gerne hier rein und raus, könnt ihr das irgendwie, danke. Ja, und im Moment komme ich nicht an meinen Briefkasten, das ist ganz toll. Also da ist halt eine Baugrube an der Stelle. Also ich sehe
keine Rechnung kriegen.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was jetzt die Post macht. Also wenn der Postmensch jetzt kommt, der hat ja das gleiche Problem wie ich. Der sieht meinen Briefkasten so aus 3 Meter Entfernung und da ist halt eine Baugrube davor. Wenn er da reinklettert, dann müsste er danach 4 Meter groß sein, um den Brief einzuwerfen. Das wird er auch nicht schaffen.
Wahrscheinlich legt er sich auf die Treppe oder so.
Ja.
Gibt's bei Nachbarn, nicht, ob ich das ersten Stock
ab. So cool finde, aber okay.
Ja.
Wir werden sehen.
Gut, das führt uns aber jetzt ganz schön weit weg. Wir haben noch weitere Filme gesehen. Also ich habe noch einen Film gesehen.
Berichte er.
Der nennt sich Der Vorname.
Und das wäre ein eigenartiger Titel.
Ist letztes Jahr erschienen von Sönke Wortmann, den man ja kennt.
Oha, ja, da hat er das Sommermärchen gemacht und noch vieles mehr.
Genau, ja. Irgendwie Jenny hat ihn entdeckt und dann ausgeliehen. Und dann habe ich gesagt, dass ich ihn doch auch vielleicht gucke. Und ja, jetzt habe ich ihn geschaut und kann eben heute darüber reden. Es ist ein Film, der eigentlich, oder der nur ja mit minimalen Ausschnitten an einem Abend spielt. So eine Art Kammerspiel. Es ist ein Ehepaar, gespielt von Christoph Maria Herbst und Caroline Peters. Und dort kommt... Die bekommen Besuch, zuerst von ihrem Bruder, gespielt von Florian David Fitz, und dann noch von einem Freund, mit dem sie gemeinsam aufgewachsen sind, gespielt von Justus von Donani. Ja, genau. Und später kommt noch die Frau von der Rolle von Florian David Fitz. Also quasi zwei Paare, wobei einmal Geschwister sind und dann eben ein einzelner Freund der Familie, die sich zu einem Abendessen treffen und dabei die eine oder andere Diskussion ausfechten müssen. Und das ist auch so das, worum es geht. Die Rolle von Christoph Maria Herbst ist Literaturprofessor und ist halt so der super schlaue und weiß alles und ist total gebildet und halt auf dieser kulturellen Ebene. Und
ist das jetzt von der Anlage dieser Rolle und generell ernst? Weil wenn du mir jetzt sagst, Christoph Maria Herbst spielt einen Literaturprofessor auf der total schlauen Schiene, dann sehe ich da schon so einen ironisch etwas überzeichneten, halb lustigen,
ja, also,
Christoph Maria Herbst Literaturprofessor. Ist das so, oder?
Genau, man sieht schon immer wieder die Ironie durch, aber die Diskussion, in der sie sich dann haben, also es geht damit los, dass der also Thomas, das ist der, gespielt von Florian David Fitz, der bekommt mit seiner Frau ein Kind und die sagen, ja, wir haben jetzt auch einen Namen gefunden und so weiter, und dann verraten sie irgendwann auch den Namen und darüber ist halt extreme Uneinigkeit, ob dieser Name tauglich ist oder ob dieser Name nicht tauglich ist oder ob man den benutzen darf und so weiter, und dann wird da heftigst diskutiert und nachdem sich dann dieses Problem ausgelöst hat, hat halt der nächste ein Problem. Und auch die Sachen, die gesagt wurden, um die andere Diskussion zu führen, führt halt immer tiefer rein, weil man irgendwie sich gegenseitig dann doch noch übertrumpfen will und erklären will, warum der andere jetzt wieder falsch liegt und so weiter. Und ja, es ist so ein ja, man möchte fast sagen, wie ein vermeintlicher Abend mit Familie aussieht, wenn man sehr wenig Rücksicht nimmt.
Mhm.
Also, wenn jemand was vielleicht auch Blödes tut und die ganze Familie erklärt, warum was Blödes getan wird, und dann wird die Diskussion immer heftiger und ja, dann dreht es immer weiter los.
Hier steht noch eine Schauspielerin top-credited, die du nicht erwähnt hast. Ist das Absicht oder?
Iris Berben.
Ja.
Die taucht auf, das ist die Mutter von Janina Use, also der, nee, Quatsch, der von Florian David Fitz und von Caroline Peters, also von den beiden Geschwistern.
Mhm.
Und hat halt auch den Dritten quasi als Kind mit aufgenommen und großgezogen sozusagen. Also die taucht gleich am Anfang auf und berät ihre Tochter dann, in was an ein Curry richtig rangehört und so, da reden sie kurz drüber. Und ja, aber lange ist sie nicht da. Also eben nur ganz, ganz am Anfang. Und sie taucht dann halt hin und wieder mal auf als die Mutter. Aber nur, dass über sie gesprochen wird, nicht sie in Person.
Ja. Ganz irgendwie, das erinnert mich jetzt an,
der beschimpft wird.
Erinnert mich an mehrere Filme, die ich jetzt allerdings alle nicht benennen kann.
Mich hat er total an Nackt von Doris Dörrie erinnert, aber nur wegen
des
Settings.
Genau, das wäre schon mal einer davon.
Ja.
Aber mir fall, also ich habe das noch mehr irgendwie, wo ich jetzt nicht, es ist so ein bisschen so ein ungreifbares Gefühl, aber ich habe das Gefühl, so dieses Setting von Gruppe kommt zum Dinner, zum Abendessen, zum was auch immer, irgendeinem gesellschaftlichen Anlass in einem privaten Gebäude zusammen und dann.
War das nicht diese, der Gott des Gemetzels?
Richtig, der das genau, das wäre einer davon auch und dann aber auch so ganz, da gibt es doch auch hier so, ich will jetzt Lars von Trier sagen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, so, wo dann auch Morde passieren, so irgendeiner von diesen Dogma-Filmen.
Genau.
Also es gibt mehrere Geschichten, die so anfangen, wo ich jetzt auch Angst hätte, dass das in die Richtung abdriftet. Wie du es jetzt erzählt hast, scheint es das nicht zu tun,
nein.
So dieses, Leute kommen zusammen zu einem vermeintlich harmlosen Abendessen mit Bekannten, Verwandten, Familie, irgendwas, oder einfach nur so gesellschaftliche Personen, die sich irgendwie auf irgendeiner Art nahestehen und dann sind sie in einem Haus und am Schluss muss irgendwie die Mordermittlung kommen. Oder halt, es gibt solche Ausraster und Leute geraten hart aneinander und müssen sich streiten. Was auch immer da gibt es ja oft, ne? So, das ist ja so ein ganzes Genre, habe ich das Gefühl.
Genau. Wo eben die Leute das, was man eben in der normalen Welt macht, wo man sich dann einfach zurücknimmt. Also weiß ich nicht, wenn wir beide uns zum Grillabend treffen und ich sag was total Dummes und du denkst dir so, Alter, sei einfach ruhig. Und sagst dann nichts drüber und dann reden wir über andere Themen und dann ist alles wieder gut. Weißt du, so gibt's ja.
Ja, ja.
Und in so
einem
Film rasten sie dann halt alle aus.
Ja.
Oder diskutieren oder, ja.
Es wird halt, sie dann halt alle aus.
Ja, es wird halt schon zelebriert. Und Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz sind beide unglaublich gut. Caroline Peters habe ich am Anfang für ach ja, geht so. Ich habe den Film irgendwie, wie ich das irgendwie in letzter Zeit dauernd mache, bis zur Hälfte geguckt und am nächsten Tag den Rest. Und hatte dann tagsüber noch mit Jenny gesprochen und habe gesagt so, naja gut, also sie finde ich jetzt nicht so stark. Und dann kriegt sie hinten raus noch ein paar Szenen, wo sie so richtig, richtig gut ist. Total gut. Justus von Donani, die Rollenanlage ist schon so, dass er eher etwas zurückhaltend ist. Aber auch da ganz, ganz stark gespielt. Also das Schauspiel in dem gesamten Film hat mir wirklich gut gefallen. Also es war sehr schön. Wer Lust hat, so ein Kammerspiel zu gucken, kann man es wirklich empfehlen. Macht schon Spaß. Also Kompanie.
Ja, aber die funktionieren ja auch nur dann, ne? Also, das sind ja oft so Filme, wo Schauspieler nicht nur glänzen können, sondern auch glänzen müssen.
Ja.
Weil also, da ist ja nichts anderes als ihr Schauspiel, ja.
Ja. Ja, genau, irgendwie mit Ausstattung, Musik oder Kameraarbeit. Kameraarbeit vielleicht noch, aber kannst ja auch keinen goldenen Blumentopf gewinnen in so einem Ding. Außer du machst ja, halt Kunst draus.
Ja, klar, aber da sind ja halt so, dann die Szenerie wechselt so gut wie nicht, ja. Genau. Das ist immer wieder Shot gegen Shot auf irgendwie rund um den Sofatisch und den Esstisch und vielleicht nochmal die Küche und noch einen Raum nebendran oder so.
Genau, geht noch einer raus.
Ja.
Aber auch da. Außer du machst dann, es halt irgendwie, weiß ich nicht, als One-Shot oder als, weiß ich nicht, mit drei fest installierten Kameras, dass du irgendwelche Besonderheiten machst. Das, gut, bei fest installierten Kameras würde dann der Schnitt gewinnen, aber so Sachen wäre dann was Besonderes. Aber das war halt hier nicht, war solide inszeniert, möchte ich sagen, war jetzt nicht irgendwie ganz besonders toll.
Okay,
ja,
also möchtest du da Punkte geben?
Vielleicht 6,5. Tut nicht weh, kann man gut weggucken. Gute schauspielerische Leistung. Aber also für mich jetzt nicht mein Genre. Aber ich bin nicht böse, dass ich ihn geschaut habe.
Die Musik ist von Helmut Zerlett, steht hier.
Ja, geil, oder? Dass das ist der lustig. Immer wieder auftaucht.
Ja, da ist tatsächlich sowas, wo man sich fragt, so, was machen die eigentlich alle? Was macht eigentlich Manuel Andrack auch? die Älteren werden sich erinnern.
Keine Ahnung.
Ja, weil eine Zeit lang wusste man noch irgendwie, Manuel Andrack hat Bücher geschrieben und Helmut Zerlett war immer irgendwie der Keyboarder von Marius Müller-Westernhagen, aber.
Echt?
Ich glaube ja.
Oh, sieh mal einen an.
Aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das zagfüllende Aktivitäten sind. Also.
Ja, also Bücher schreiben schon, aber.
Ja, okay, ja. Aber hast du jetzt in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass du im Hugendubel, also ich weiß nicht, ob du oft noch im Hugendubel bist oder meinetwegen auf Amazon. Jetzt,
wo ich nicht mehr in Wiesbaden wohne, nicht mehr so oft.
Ob du dauernd, dass du dauernd Manuel Andrack Bücher angepriesen bekommst? Eben. Also, liebe Hörer, wer zufällig Manuel Andrack privat begegnet ist in den letzten Monaten, einfach mal bei uns in die Kommentare schreiben. Das sind so Figuren, mit denen hat man Jahre im Fernsehen zugebracht. Die waren halt immer präsent irgendwie.
Auch Harald Schmidt.
Auch Harald Schmidt, sehr gut.
Wie heißt das?
Der ist ja bei Spiegel Plus da.
Ach ja, genau.
Spiegel Daily oder so. Da sehe ich immerhin, ich habe das nicht abonniert, weil ich den Preis komplett unverschämt finde, aber
absurd.
Ich sehe immer mal sein Gesicht auf diesen kleinen Vorschaubildchen.
Ja.
Ja.
Gut.
Tja, also Helmut Zerlett.
Helmut Zerlett,
als, genau.
Ist jetzt nicht, also mir ist es nicht aufgefallen, dass es irgendwie besondere Musik war, aber selbst, ich glaube, selbst wenn er die ganze Zeit Hammond-Orgel gespielt hätte, hätte ich es nicht gemerkt.
Wenn er die Harald-Schmidt-Melodie gespielt hätte, dann hättest du es vielleicht gemerkt.
Wahrscheinlich nicht mal da. Bin ich echt doch so ein Musikautist. Ja. Na gut.
In meinem Kopf hätte es wahrscheinlich sofort die Moderation vervollständigt. Helmut Zerlett und Band. Und dann so dieses, weißt du, so dieses, das ist so festgebrannt im Gehirn, an welcher Stelle der Musik das kommen muss.
Mhm.
Dass das in meinem Kopf wahrscheinlich an der Stelle gemacht hätte.
Ach, das war schon schön.
Ja, mal so eine Late-Night-Talkshow. Ich habe mir ja quasi die ganzen Amerikaner an die Stelle gesetzt, um diesen,
ja,
dieses Kratzen, dieses Jucken zu kratzen, so rum. Ja. Dass einem das fehlt.
Aber ich weiß nur, dass wir des Öfteren mal abends damals noch mit ICQ gechattet haben, während die Schmidt-Show lief und darüber sprachen.
Mhm.
Es war auch immer so, dass irgendwelche Termine dann zu Ende sein mussten, dass man rechtzeitig für Schmidt zu Hause war.
Oh ja, synchrones Fernsehen. Faszinierend.
Ich musste letzte Woche das Eintracht-Spiel woanders gucken, weil ich halt nicht mal mehr synchrones Fernsehen zu Hause habe. Nächste Woche gucke ich es nicht.
Was ist eigentlich mit dieser Eintracht los? Jetzt fangen sie plötzlich an, Spiele zu verlieren, immer weil sie sich gelb-rote oder rote Karten abholen.
Ja, direkt rot.
Ist auch nicht richtig.
Ja, naja.
Egal. Warum hast du eigentlich den Twitter-Account neu eingeloggt? Ich stalke dich.
Du hast Mails gekriegt von Twitter.
Ich krieg immer so lustige Mails, wo dann drin steht, eine neue Anmeldung auf den Sneakpot-Account mit einem iPhone. Da steht immer so Ort irgendwie und diese Ortung von so IP-Adressen ist ja immer mega ungenau. Diesmal war es irgendwie, weiß nicht, Bad Soden oder sowas, wo keiner von uns wohnt. Du bist derjenige, der am nächsten in der Nähe ist irgendwie so, aber jedenfalls der Sneakpot-Account wurde auf einem iPhone eingeloggt und dann dachte ich mir so, Christoph hat kein iPhone, Claudia hat kein iPhone, ich habe ein iPhone, aber ich war es nicht, Stefan. Und das ist dann immer lustig und dann habe ich irgendwie nur so eine Nachricht rumgeschrieben, warst du das? Und kam dann zurück, jo, war ich. Ist immer lustig, man kriegt das so mit, wenn die Leute ihr Handy neu aufsetzen oder irgendwelche Apps löschen. Was hast du diesmal getrieben?
Ja, ich hab nicht mein Handy neu aufgesetzt, ich habe aber ein paar Apps gelöscht. Ich habe letzte Woche, irgendwie in der Vergangenheit, das ist ja jetzt eh, wenn man das nicht gleichzeitig, also rechtzeitig hört, habe ich eine Folge von Yes Theory, einem YouTube-Kanal geguckt, wo der erzählt hat, wie er seine Social-Media-Accounts alle gelöscht hat. Also nicht die Accounts, sondern nur die Apps auf seinem Handy und dann natürlich damit auch verbunden alle Interaktionsmöglichkeiten, jedenfalls im täglichen Doing. Und mir ist es in den letzten Wochen schon des Öfteren aufgefallen, dass ich halt ganz oft irgendwo sitze oder, weiß ich nicht, was machen könnte, aber da dabei bin, irgendwie durch Facebook oder noch viel schlimmer, durch Instagram zu scrollen. Einfach Foto angucken, okay, Foto angucken, Foto angucken, okay. Oder diese Stories, ja. Jetzt mal denke ich mir nur so, oh Gott, du bist so dumm oder, oh, was ist das? Ja,
ich dachte, so darum geht's. Man sagt, ich dachte, darum geht's, sich daran zu ergötzen, wie dumm die anderen sind.
Vielleicht auch das, jedenfalls hing ich da wirklich viel Zeit rein und habe mir gedacht, so Mensch, jetzt hier, natürlich ist auch YouTube irgendwie eine Art von Social Medium und gerade wenn er hat dann auch im Instagram und YouTube gelöscht, da habe ich mir gedacht, eigentlich hat er recht und habe dann einfach gedacht, okay, jetzt lösch du einfach mal alles, was du da auf deinem Handy hast und stolperst du über so Apps. Also dann habe ich erstmal Facebook gelöscht, dann habe ich Instagram gelöscht, dann habe ich Twitter gelöscht, dann habe ich mir gedacht, ach, Twitter, eigentlich so, die Leute, die da folgst, die sagen schon kluge Sachen und das ist nicht so dumm und ärgerlich und Leute, die du magst, sagen eventuell Dummes und weil ich auf Twitter halt ganz wenigen Leuten folge, die ich persönlich kenne. Das macht es dann irgendwie diese ganze Umgebung angenehmer. Ja, irgendwie ihr und der Chris und noch irgendwie drei Leute. Aber sonst, den meisten kenne ich halt gar nicht. Und irgendwie ist das so eine nette, habe ich mir so eine nette Blase zusammengeklickt. Das macht Spaß. Dann habe ich gedacht, ach nee, da machst du es doch wieder hin. Und dann muss ich den Sneakpot, den Cocktail-Podcast-Account natürlich auch wieder reinklicken, damit ich da auch Nachrichten kriege. Ich bin heute übrigens drauf angesprochen worden, so Cocktail-Podcast macht ihr eigentlich nie mehr, oder? So, ja, doch, machen wir, aber haben wir jetzt lange keine Folge gemacht, aber wir müssen mal wieder Zeit finden. Naja.
Schläft im Moment, genau.
Genau. Ja, bin ich im Baumarkt drauf angesprochen worden.
Ah, okay.
Ja.
Ja, kann ja mir mal passieren.
Ja, ehemaliger Stammgast oder ich weiß nicht, ob er immer noch Stammgast ist in der Ober. Und der hat, den habe ich da zufällig getroffen. Der so, hier, Cocktail-Podcast und so. Ja. Geht so. Ja, und dann, was habe ich noch gelöscht? Ich hatte Snapchat auf meinem Handy, ich hatte TikTok auf meinem Handy, da habe ich dann mein Handy erstmal ein bisschen aufgeräumt und ja, und jetzt habe ich seit, bald 10 Tagen, 8 Tagen keine Social Media und ich vermisse halt gar nicht. Also das Einzige, was ich wirklich mir manchmal angucke, ich habe auf dem iPad und auf dem Rechner kannst natürlich immer Facebook eingeben, dann kannst du alles angucken, ist dieses, was vor x Jahren war. Diesen Rückblick, das mag ich. Aber das ist so das Einzige, was ich da gerne angucke.
hat der bei dir jemals irgendwie sinnvolle Dinge ausgespuckt? Ich habe das Gefühl, bei mir sucht er immer nur Sachen raus, die komplett irrelevant waren. Was ich halt irgendwie so gepostet habe.
Ja, der zeigt mir einfach alles an, was ich an diesem Tag in den letzten, seitdem ich bei Facebook bin, gepostet habe.
Also dafür habe ich eine App gehabt, die heißt Timehop. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Ich glaube, ich habe im Sneakpot auch schon mal drüber gesprochen. Da kannst du alle möglichen deiner Social-Media-Accounts, also auch Instagram und Foursquare und ich weiß nicht, was noch alles, Twitter natürlich, Facebook, reinknuppern und der zieht die alle zusammen und guckt halt, ob an dem heutigen Tag oder halt an diesem Datum in der Vergangenheit auf irgendeinem dieser Kanäle, theoretisch kann der, glaube ich, sogar deine Fotos aus der Fotolibrary reinziehen und so. Der geht da also wirklich richtig her und sammelt alles zusammen, um dann so zu gucken, was war denn jetzt an diesem Tag in der Vergangenheit. Das ist ganz nett.
Hattest du ein Dino als Symbol?
Ja, genau.
Dann gibt's das noch.
Also, das könntest du dir dann zum Beispiel installieren, weil da läufst du halt
nicht Gefahr. Installierst mir jetzt gerade.
Okay, da läufst du halt nicht Gefahr, stundenlang irgendwelche Timelines runter zu scrollen, weil es ist dann, du machst es dann auf, dann geht es um den heutigen Tag. Vielleicht findet er da in irgendwelchen deiner Feed-Streams was und zeigt dir das dann an, aber dann ist halt auch relativ schnell zu Ende.
Mhm. Aber gerade mit Fotos, das finde ich ja auch schön, dass man, also durch die Fotos von heute in der eigenen Fotobücherei zu gucken. So, was habe ich denn heute vor einem Jahr fotografiert? Ach, du hast einen Screenshot gemacht von irgendwas oder du hast, weiß ich nicht, ein Gartenmöbel fotografiert vor 3 Jahren. Ach stimmt, da haben wir gerade für unseren Balkon neue Gartenmöbel gesucht und die hast du da fotografiert. Weil du sie, weiß ich nicht, im Baumarkt XY entdeckt hast. Sowas ist lustig.
Ja, definitiv. Ich finde auch diese Memories-Funktion vom iPhone, die es seit einigen Betriebssystemversionen gibt, ganz nett, weil die immer mal so Dinge zusammenstellt und dann sagt, hier, guck mal, eine Erinnerung an Tag am See 2016. Mhm. Und dann hat sie da so 5 Bilder.
Da kann nur mit den Jungs 2006 oder so.
Ja, genau. Und manchmal hat sie dann auch so eigenartige Errors, weil sie dann denkt, irgendwie da sind 12 Fotos alle geografisch am See entstanden. Und zwischendurch ist dann halt noch ein Bild, was du in der Zwischenzeit per WhatsApp gekriegt hast, was thematisch überhaupt nichts damit zu tun hat, weil es halt zufällig per WhatsApp reingeschossen kam in dem Augenblick.
Ja.
Und
speicherst du WhatsApp-Fotos automatisch?
Nein, aber das habe ich damals vielleicht gemacht. Weißt du, ich habe die, mittlerweile ist die Funktion auch aus, weil das müllt ja alles zu. Okay. Aber ja, und dann
machen wir jetzt einen zweiten Drink. Ich wollte es nur sagen.
Ja, bitte, hau rein. Weil das dann in dem Memory mit drin ist und dann denkst du so, ja, hier, da waren wir da am See und dann, was ist das? Was macht das hier? Irgend so was Absurdes, so der Fuß von irgendjemandem, so, guck mal, ich habe mir einen Splitter eingetreten. Irgendwas,
was ja, genau sowas taucht dann nämlich auf.
Genau. Das ist sehr unterhaltsam. Warte mal, ich muss das Geräusch nochmal machen.
Ah, du trinkst auch weiter. Sehr angenehm.
Ja, also verstehe ich das richtig? Du wolltest diese Zeit, im Wesentlichen gibt es ja seit iOS 12 gibt es ja dieses Feature Screen Time.
Mhm.
Und das war das, was du totschlagen wolltest damit. Dass du weniger Time, Screen Time mit dem Scrollen, sinnlosen Scrollen von irgendwelchen Feeds verbringst.
Genau, und ich weiß halt, dass ich Screen Time zu einfach brücken kann. Also da sagt man ja so, ja, nee, heute nicht. Und dann kann man weiter scrollen.
Aber das heißt, du hast diese Funktion schon benutzt.
Ja, aber ich habe sie, glaube ich, nur für Games angeschaltet.
Okay, ich habe die nicht in Verwendung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Problem bei mir ist, aber vielleicht ist es so und ich weiß es nur nicht oder will es nicht wahrhaben, keine Ahnung. Und ich habe gerade eben mal geguckt.
Alle Funktionen auf eine Stunde, weißt du es.
Ja gut, ich meine, klar, wenn ich mir unrealistische Grenzen auferlege, dann dann werde ich natürlich dagegen stoßen, das ist klar. Ich habe gerade mal das in diese ganze Kategorie Social Networking aufgemacht und bei mir kommt Instagram auf Platz 3 und Facebook auf Platz 4, beziehungsweise, ja doch, und ganz knapp vor Twitter, was erstaunlich ist. Ah nee, Twitter ist
immer die auf 1.
WhatsApp und dann Telegram. Die zählen hier auch als Social Networks.
Also stimmt, deswegen habe ich das nicht drin, weil ich das halt total nervig finde, dass er mir dann WhatsApp zudreht.
Ja. Ja, das stimmt, das gehört da eigentlich nicht so richtig rein, aber die Trennung ist halt dadurch, dass heutzutage Instagram auch ein Messenger ist und so, weißt du, das ist schwierig auseinander zu dividieren. Du kannst in WhatsApp Stories machen und so, also was ist da noch was? Nur weil du es so verwendest, heißt es nicht zwingend, dass es auch so ist.
Ja,
stimmt. Man müsste die selbst einkategorisieren können, ne? Das wäre besser. Hm. Ich habe jetzt gerade gesehen, Twitter ist bei mir irgendwie geteilt zwischen Twitter, der Webseite und Tweetbot. Und wenn man es zusammensummiert, dann gewinnt Twitter. Und dann steht es da ganz oben. Facebook habe ich tatsächlich seit Jahren schon die App gelöscht, weil ich die zu nervig finde und zu übergriffig.
Mhm.
Auch was so Ressourcen angeht und Batterie.
Benutzt gerade irgendwas entweder intensiv mit deinem Handy oder deinem Rechner. Du stockst hier ein bisschen. Was natürlich total lustig ist, dass das jetzt gerade passiert.
Ich finde auch gerade meinen Mauscursor nicht, damit fängt es schon mal an.
Das wäre ganz gut.
Vielleicht
ist er auf dem Monitor.
Ist eine gute Idee, ja. Da könnte man ihn mal suchen.
Du hast ihn also wieder an der Bar gesucht, ich weiß es.
Also hier ist jetzt eigentlich gerade nichts angesprungen. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich habe mein Handy mal wieder aus der Hand gelegt. Nee, was ich sagen wollte, ich habe diese Facebook-App gelöscht und benutze seither nur noch die mobile Webseite und das ist nervig genug, dass man es nicht allzu oft so lange macht, mhm. aber man kann es halt mal machen, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Und damit ist mein Facebook-Konsum doch deutlich runtergegangen. Also man kann damit, es gibt natürlich auch keine Notifications mehr, nichts klingelt mehr, nirgends ist eine rote 1. Damit habe ich es relativ gut das Facebook runtergedreht. Bei Twitter ist ja quasi automatisch passiert, seit Twitter diese API-Zugänge für Drittanbieter-Clients gekillt hat, kommen ja quasi keine richtigen Notifications mehr. So ein bisschen Secondhand kommen die bei mir über was Sneakpot und Cocktail-Podcast angeht, über Slack, weil wir die ja da integriert haben.
Ja.
Da kriegt man da die Notifications. Für meinen privaten Account, ja, da gucke ich dann doch oft genug mal rein, dass ich das irgendwie mitkriege, wenn mich da jemand anschreibt. Aber die offizielle Twitter-App zum Beispiel habe ich nie auf meinem Handy gehabt.
Die nutze ich halt für Push-Notification, weil ich das schön finde, irgendwie den 5 Leuten oder so, die ich dann auf Twitter persönlich kenne, wo ich auch es nett finde, wenn ich mitkriege, wenn die schreiben, dass ich da eine Push-Nachricht kriege. Also dafür habe ich den Twitter-Client, den Original-Twitter-Client drauf.
Ja, ich habe so viel Antipathie gegen das, was die mit diesem Twitter-Client gemacht haben, der ja mal Tweety war, ganz, ganz früher, dass ich den nicht, der kommt nicht auf mein Telefon, das können sie abhaken. Dann pusht es halt nicht, Pech gehabt. Also schreibt mir nicht per Twitter, wenn ihr auf eine schnelle Antwort Wert legt. Ich werde es irgendwann sehen, man kann mir durchaus auf Twitter schreiben, ich lese das alles, aber es kann halt mal einen halben Tag dauern, bis ich das mitkriege. Ja, und ansonsten.
Welchen Twitter-Client benutze?
Tweetbot.
Oh ja,
den finde ich nach wie vor den besten. Ja, und Instagram tatsächlich bin ich schon auch so ein Zacker. Also das ist so, das frisst auch meine Zeit. Wobei ich das ganz gut im Griff habe, ich gucke keine Stories mehr oder maximal noch so die vorderen 3 oder so, ja. Also wenn ich dann irgendwie sehe, okay, jetzt hier hat irgendeine Person, die ich persönlich kenne, ich folge da ja auch so einer Mischung aus Leuten, die ich persönlich kenne und irgendwelchen anderen Leuten. Und wenn man da jetzt irgendwie so sieht, die neuesten Stories sind irgendwie vorne von Leuten, die ich wirklich persönlich kenne, dann klickt man da mal rein und manchmal liked man auch mal was oder so, aber die schiere Anzahl an Instagram-Stories, wenn ich da diesen Balken oben nach rechts links durchscrolle, da sind ja teilweise irgendwie, weiß nicht, 200 Accounts, die gerade irgendwie aktuell Stories am Laufen haben, die gucke ich natürlich nicht alle, das ist völlig illusorisch.
Absurd, ja.
Und insofern habe ich da auch relativ schnell so dieses, es ist nicht mehr zu schaffen, es komplett zu gucken. Also ist es dann auch egal, wenn ich fast gar nichts davon gucke. Und beim Runterscrollen so, ja, die Hälfte ist sowieso Werbung für irgendwelche Papierfiguren, die an der Wand hängen und komische Uhren und anderes Gedöns, was irgendwie so aussieht, als ob es qualitativ hochwertig ist und im Zweifel aber irgendwie nur Plastikmüll.
Oh, da habe ich neulich, auf Instagram oder Facebook deine Waldbienen kann man sich jetzt bestellen. und denen ein neues Zuhause geben. Für den Balkon.
Aha, so ein Insektenhotel oder was meinst du?
Ja, genau, aber du kriegst da halt so ein Röhrchen zugeschickt, wo Waldbienen im Winterschlaf drin sind. Und du schraubst sie auf und steckst sie in dein Bienenhotel rein. Und dann fliegen die, weiß ich nicht, die fliegen ja nur 7 oder 8 Wochen. Und dann, ja, kommen die wieder zurück und dann verpuppen sie sich. Also dann legen sie Eier und die verpuppen sich dann und kommen im nächsten Jahr zurück. Wenn man sie in den Keller räumt, Herr Krüger.
Guilty is charged. Ja, ich bin heute über eine Wiese gelaufen in einem Park. Und da waren, ich weiß nicht, was das war. Ich nehme auch an, dass es irgendwie so irgendeine Wespen- oder Bienenart, wahrscheinlich Wespen eher, die kamen aus dem Boden. Mhm. Und zwar zu Zehntausenden. Mhm. Also ich bin einen Weg lang gelaufen, der über, also es war durch einen Park, führte der Weg quasi und teilte eine Wiese in zwei Hälften. Und den bin ich lang gelaufen, als einziger. Warum wohl? Weil wahrscheinlich hat sich kein anderer Idiot da lang getraut. Und irgendwann dachte ich mir, ich werde von ganz schön vielen Viechern umschwirrt. Und dann habe ich mal angefangen, darauf zu achten und habe gesehen, dass die, was da um mich rumschwirrt, sind lauter so kleine Mini-Wespen irgendwie. Und rechts und links auf der Wiese sieht man teilweise so Erdlöcher, wo wirklich Hunderte aus diesen Erdlöchern kommen und da um die Erdlöcher rumschweben. Und als ich dann genauer geguckt habe, habe ich quasi gesehen, dass die offensichtlich die gesamte Erde irgendwie unterhöhlt sein muss auf diesen Wiesen. Rechts und links alles komplett. Zehntausende von diesen Viechern.
Krass.
Und ich da mitten durchgelaufen bin. Ich bin nicht irgendwie angegriffen, gestochen, sonst irgendwas worden. Keine Ahnung, ich bin da sehr gut durchgekommen. Auch zweimal, weil ich musste danach auch wieder zurück. Und das war aber trotzdem irgendwie weird. Also seltsam. Habe ich noch nie gehabt, dass ich so viele Insekten so offensichtlich auf so einer Wiese, auch über 100 Meter mindestens von der Entfernung. Und danach, davor und dahinter war nichts. Es war nur diese eine Wiese, dieses eine Stück, was komplett besessen war von diesen Viechern.
Erdbienen, Erdwespen, keine Ahnung, Erdferkel,
ja.
Nee.
Ja, hier in Frankfurt, in einem Park. Sehr eigenartig.
Was es gibt.
Ja, so viel dazu. Also Insektensterben ist zwar blöd, aber diese Art an diesem einen Ort, die ist offensichtlich
fit. Trotzdem.
Ja, klar, das ist wie wenn du sagst hier, es regnet, wo ist der Klimawandel?
Genau. Ich hab Angst, dass ich dieses Jahr keine Erdbeeren ernte, weil ich noch keine einzige Biene an meinen Erdbeeren vorbeifliegen habe sehen. Ja.
Da brauchst du eine Bestäuberdrohne.
Ja, genau. Deswegen habe ich auch kurz überlegt, ob ich diese Waldbienen kaufen soll, damit ich die neben meine Erdbeere setzen kann.
Ja, dann kommen die garantiert raus und denken sich,
ah, so eine tropische Erdbeere
fliegen und dann landen sie auf einer Windschutzscheibe von einem Auto und das war's.
Och, das wäre traurig.
Ja, schon. Aber irgendwie auch Murphy-mäßig wahrscheinlich.
Ja, gut. Okay, wir waren eben noch bei Notifications und so.
Ja, genau.
Ich muss ja sagen.
Wie machst du das mit Notifications? Also bist du da auch?
Ja. Ganz kurz noch. Ich hatte ja vorher gedacht so, boah, wenn jetzt Instagram löscht, das ist ja schon das, was du machst, wenn du irgendwie so Freiraum hast. Es wird dir sofort auffallen, dass es dir fehlt. Ist mir halt nicht einmal, also vielleicht einmal, dass ich da an die gleiche Stelle geklickt habe. Oder dachte so, ach, jetzt Instagram. Ach nee, ja, geht nicht. Einmal ist es mir passiert in den letzten Wochen. Also mir ist das komplett egal. Hätte ich nicht gedacht. Das war wirklich so, ja, okay, habe ich jetzt nicht mehr. Ja gut, verpasse ich auch nichts. Also solange ich es hatte, hatte ich immer das Gefühl so, oh ja, muss mal gucken, wenigstens was der und der macht. Und dann guckst du die Storys an und dann sagt vielleicht noch mal irgendjemand was Inspirierendes und so. Ja, nee. Ja, okay.
Für das Inspirierende kannst du ja zum Inspirobot gehen. Der sagt immer was Inspirierendes.
Ja, genau. Nee, aber weißt, so kann ich auch.
Hast du irgendeine Ersatzdroge dadurch? Also spielst du jetzt irgendwas mehr oder so?
Nö.
Okay.
Ich habe jetzt öfter die Spielukulele, die wir hier haben, gegriffen oder weiß nicht. Nö. Aber auf der Arbeit natürlich nicht. weiß nicht, auf der Arbeit, auf der Toilette oder wenn du im Kaffee anstehst oder sonst irgendwas, guck mir auch ganz schnell mal ins Instagram. Nö, mach ich dann halt einfach nicht.
Okay.
Bin wacher vielleicht oder keine Ahnung.
Ja, also bei
Holdown ist so das, was ich mache, haben wir ja letzte Woche kurz drüber geschrieben. Ja.
Hast du bei Notifications mal irgendwie auch so mit dem eisernen Besen durchgefegt? Oder? Das ist so der Grund, warum ich so zum Beispiel die Facebook-App gelöscht habe. So, das war so eigentlich der Grund, diese permanenten Notifications, dieses permanente Wackeln am linken Arm muss aufhören.
Mhm.
Dass ich da durchgegangen bin. Und zum Beispiel die Instagram-App bei mir, die darf, glaube ich, die darf ein Banner einblenden oben, was so reinfährt und dann wieder rausfährt. Aber das bleibt nicht im Notification Center und es darf schon gar nicht auf dem Lockscreen und es darf auch nicht auf die Uhr.
Okay.
Also wenn ich das Handy eingeschaltet habe und in dem Augenblick irgendwas passiert, dann kommt da oben so ein Banner rein, wo drin steht, hier, der und der hat was gepostet. Und dann fährt es wieder raus und dann ist es aber auch weg. Wenn ich es nicht gesehen habe, wenn ich nicht darauf geachtet habe, ist nicht zum Nachgucken sozusagen.
Okay.
Und ich habe bei ganz vielen Apps auch die Notifications abgedreht, ganz, ganz bewusst. Und Notifications, die auf die Uhr durchschlagen dürfen, sind nochmal ein Subset davon.
Ja, also das bei mir. Nee, bei mir schlägt alles auf die Uhr durch. Aber ich habe halt von vornherein sehr stark reglementiert, was da durchkommen darf.
Ja.
Also irgendwie WhatsApp, keine Gruppen. Grundsätzlich nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Also
außer so Kleingruppen, wo 3 Leute drin sind oder so.
Das nix. Belastbar. Nix, keine Gruppen. Ich habe alle Gruppen ausgeschaltet. Also man kann ja sagen, hier, keine Nachrichten von Gruppen nervt mich nicht.
Ja, ich habe zum Beispiel eine Familiengruppe oder so, da ist irgendwie meine Mutter und mein Bruder drin oder so. Also die darf schon, weil das ist effektiv nicht anders, als würde mir meine Mutter direkt schreiben.
Ja.
Also so rigoros bin ich da nicht, aber ich verstehe das Konzept bei dir.
Ich glaube, ich habe keine so kleinen Gruppen, deswegen. Ja, mein Gott. Also die Nachrichten kommen ja an, die werden halt nur nicht vibriert.
Mhm.
Also weiß nicht, wenn ich auf die Uhr gucke und dann von oben rein scrolle, dann sehe ich, die Gruppe hat geschrieben, okay, ja, könnte interessant sein.
Ja, da bin ich zum Beispiel noch rigoroser. Also zum Beispiel diese Cocktailgruppe, die ja noch ein sehr hohes Postvolumen hat, die löst bei mir überhaupt keine Notification aus, sondern nur quasi diese kleine rote 1 an der WhatsApp-App.
Oder
aber da gibt
es Wochenende die 134.
Ja, oder am Wochenende steht eine 134 dran. Wobei, nee, glaube ich, ja doch, da steht eine große Zahl, hast schon recht. Aber es ist dann nicht so, es gibt dann im Notification Center keine Notification dafür. Also die Gruppe ist wirklich auf Mute geschaltet, da kommt gar nichts raus.
Ach so, okay.
Außer, dass da eine kleine 1 auftaucht. Insofern sehe ich auch auf der Uhr nichts, es gibt nichts, was ich da lesen könnte. Ich muss wirklich aktiv hingehen und die App aufmachen. Und das wiederum hat dann aber jetzt beispielsweise die Familiengruppe, die ich eben erwähnt habe, hat das nicht. Also da kommt wirklich eine Notification, die ich auch auf der Uhr previewen könnte und lesen könnte.
Ja, man kann auch direkt hinspringen.
Genau. Und
ich habe jetzt gerade mal mein Homescreen auf. Ja, WhatsApp, Kalender. Ja, wenn irgendjemand deine Einladung annimmt oder irgendwie Jenny was in den Familienkalender schiebt. Das kriege ich schon als Push-Nachricht. Nutzt ihr das auch so?
Ja, klar. Also Familienkalender.
Total super, oder?
Ist total super. Ich habe vorhin einen Arzttermin verschoben. Und dann wollte ich das irgendwie eine Stunde später meiner Freundin erzählen und gesagt, hey, ich habe diesen Arzttermin, das hat ja nicht mehr gepasst und das habe ich jetzt verschoben. Und sagt sie, ja, weiß ich schon.
Genau.
Dann habe ich so gedacht, woher weiß sie das? Und dann ist mir eingefallen ja, ich hatte den in den Familienkalender eingetragen und dass ich da zu diesem Arzttermin habe und habe den dann auch im Familienkalender natürlich verschoben. Also ja, weiß ich.
Total super.
Ja, es ist mir komplett vorbeigegangen, dass sie diese Information schon hat. Das ist ganz lustig.
Ja. Ich habe bei mir bei Overcast die Zahlen dran.
Und ja, habe ich auch.
Bei ganz wenigen Podcasts eine Push-Nachricht eingestellt. Also wenn Mr. Martini, wir glauben alle nicht mehr dran, aber sollte er nochmal eine neue Folge machen, kriege ich die gepusht und irgendwie noch drei andere Podcasts.
Ja, das habe ich auch so. Und es sind tatsächlich genau solche, wie du eben, das Beispiel ist ganz gut. Bei mir sind es noch ein paar andere, aber wo man auch weiß, so, da kommt möglicherweise eine Folge im halben Jahr oder so. Oder noch seltener.
Bei mir ist es noch Colinas Erben. Dieser Schiedsrichter-Podcast, von dem ich mal erzählt habe. Und ich glaube, das war es auch schon. Oder die anderen haben halt einfach lange noch nichts mehr gesendet.
Ja, genau so. Die haben lange genug nichts mehr gesendet und man denkt sich, wenn die dann doch noch mal was machen sollten, dann will ich das wissen.
Genau. Ja, genau, und andersrum habe ich die dann auch direkt nach oben geschoben. Also Colinas Erben kommen dann sofort. Und hier diesen, habe ich auch schon mal erzählt, 6 Minuten Politik, hieß der früher, der heißt jetzt Politik mit Schwung. Der wird zwar nicht gepusht, aber der wird immer nach oben geschoben.
Ja, oder sowas wie HR2 der Tag oder so.
Ja, es bringt halt nichts.
Genau. Es nützt nichts, wenn der sonst wo ist, ja.
4 Wochen später hörst. Ja, App Store darf natürlich Tweetbot, Nachrichten, YNAB, neue, also so
Sachen, die hochgekommen sind, die du kategorisieren musst und so.
Kategorisieren musst?
Ja, nee, nicht kategorisieren, approven.
Approven, genau.
Ja, genau.
Kategorisieren wäre ja, wenn PayPal wieder funktionieren würde, aber es funktioniert ja immer noch nicht. Die schaffen
es ja nicht. Oder wenn du eine Bank hättest, die unterstützt würde, aber das unterstützt ja nur so amerikanische Banken. Mhm. Insofern.
Ja. Wir haben sie gerade wieder Geld abgebucht. Also YNAB.
Ach so, ja. Ja, das tun sie.
Ja, aber gut.
Mut hat Mut, ne? Was?
Mut hat Mut. Es hilft halt echt.
Also ja, total.
Mittlerweile merke ich richtig die Auswirkungen. Wirklich gut. Haben wir, glaube ich, in 10 Sendungen schon mal drüber gesprochen.
Richtig. Auch nicht. Sind wir auch immer angepöbelt worden für.
Gibt auch anderen. Ein Arbeitskollege von mir hat sich jetzt ein bisschen schlau gemacht. Der hat noch irgendwas anderes entdeckt, aber ich weiß jetzt, shit. Ich frage ihn morgen und dann erzähle ich es nächste Woche in der Sendung. Omnifocus, To-Do-Liste, darf pushen. Telegram, Slack. Ja, und das ist dann auch.
Ja, das, was mich aufregt,
tatsächlich noch.
Beim iPhone und wahrscheinlich ist es auf Android auch nicht anders, nehme ich an, belehrt mich gerne eines Besseren, dass man innerhalb einer App nicht im Griff hat, was die pushen darf. Also es gibt so ein paar Apps, die sich so hart daneben benehmen, dass du so, wenn du der App das Pushen erlaubst, dann schickt sie diese eine Sorte Push-Nachrichten, die dich interessiert, aber sie schickt dann auch die ständige Werbung und die blöden Angebote und noch irgendeinen Scheiß. So dass du dann am Ende den Push wieder abdrehst, weil du denkst, nein, ich lasse mich von euch nicht mit eurem Müll belästigen. Und dann ist aber halt gleichzeitig diese eine Sorte Push, die du haben wolltest, halt auch wieder mit raus.
Mhm.
Und man kann das nicht innerhalb der App irgendwie kategorienweise an- und ausswitchen. Und neulich hatte ich sogar mal irgendwie bei so einer App von der Telekom, glaube ich, war das. So eine App, die wollte dir dann den Push andrehen. Und wenn du Nein gesagt hast, dann hat der Programmierer da irgendeinen Fehler gemacht und dann hat in der App irgendwas nicht funktioniert, weil du Nein gesagt hast. Oder diese Frage nach dem Push, ob du den zulassen willst, die kam einfach jedes Mal wieder, jedes Mal, wenn du die App aufgemacht hast. Und es sind dann auch so Sachen, wo ich lass mich von euch nicht erpressen, das zuzulassen, sondern dann fliegt die App halt einfach vom Telefon. Ja, es scheint irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Statistiken von so App-Programmierern würde ich da an der Stelle gerne mal sehen. Wahrscheinlich sagen 99% einfach immer Ja und Amen bei dieser Frage.
Und durch das sein.
Und daher stellt sich der Testcase, ob die App jedes Mal wieder fragt, gar nicht. Oder beziehungsweise es kommt denen gar nicht in den Sinn, dass das einfach ultra nervig sein könnte, wenn man an der Stelle Nein sagt. Aber das heißt ja auch, dass die Entwickler selber das wahrscheinlich nicht auf ihrem eigenen Telefon haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man als professioneller Softwareentwickler mit hunderten von Apps auf dem Telefon wahrscheinlich, also zumindest sind die meisten Entwickler, die ich kenne, haben hunderte Apps auf ihren Telefonen, weil sie halt einfach immer gucken, was es so gibt und was alle andere so machen, dass man da überall bei den Notifications immer Ja und Amen sagt, das kann doch nicht sein, oder? Also
ich bin da mittlerweile in meiner sehr Welt, restriktiv.
Ja.
Ich sage ja, immer erstmal Nein und dann so kann ich es vielleicht nochmal anmachen.
Ja, oder man sagt am Anfang einmal aus Goodwill Ja und guckt mal, was passiert. Und man, aber die Erfahrung sagt eigentlich, innerhalb von wenigen Tagen muss ich leider wieder mit der dicken Axt dazwischen hauen, weil es gar nicht geht, was die meisten da abfackeln. Also sowas wie Overcast und so, wo ich wirklich sehr granular einstellen kann und Herr meines Pushes bleibe.
Der Entwickler von Overcast ist halt auch ein ganz anderer Typ Mensch.
Ja, der hat halt seinen User im Sinn und nicht sein
genau.
Weiß ich nicht, Revenue von irgendeinem Werbeeinnahmen-Scheiß oder so. Und das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie so ein Anbieter von einer kostenlosen App bin, der sein Geld woanders verdient. Deshalb sage ich ja auch immer, bezahlte Software ist fast immer besser als freie Software, weil bei freier Software zahlst du woanders und dazu gehört dann unter anderem, dass man dir mit den Push-Notifications auf den Sack geht. Und ich kenne auch Leute, die das so, denen das alles egal ist, denen das Problembewusstsein dafür auch komplett abgeht. Oder für die stellt es einfach kein Problem dar. Da denke ich mir dann auch, schön für euch, dass das bei euch so ist. Entweder ist es nur noch nicht realisiert oder es ist tatsächlich so und ihr seid einfach anders gestrickt als ich. Dann ist es gut. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie man so sein kann, aber es ist ja offensichtlich so, dass es geht. Und die Leute haben natürlich weniger Stress mit sowas, wenn sie das nicht aufregt. Mich würde das wahnsinnig machen. Aber ja. Ich weiß nicht, für mich muss es relevant sein. Wenn es am Arm vibriert dann und ich gucke da drauf, dann muss es irgendeine Relevanz haben und darf nicht irgendein Werbescheiß sein.
Absolut, ja.
Das Einzige, was ich seit neuestem zugelassen habe, ist von Carrot Weather. Diese Wetter-App mit den Beleidigungen. Mit diesem komischen, wahnsinnigen, also ich hatte, glaube ich, schon mal davon berichtet und wir hatten da mal drüber geredet, glaube ich, so eine Wetter-App, wo so eine AI drin ist, die Welt über Weltherrschaft übernehmen will oder schon hat. Und die nebenbei auch noch das Wetter vorhersagt. Und diese App kann man so einstellen, dass sie dir einen Morning Report und einen Evening Report als Push Notification schickt. Und das ist ganz nett, weil da kriegst du quasi so, ohne dass du dir das holen musst, nochmal so als Push Notification so, übrigens so wird das Wetter morgen. Das kriegst du dann abends irgendwann, so gegen 10, 11 oder so, kannst du, glaube ich, einstellen. Das ist auch so eine App, wo du sehr viel konfigurieren kannst, wo du sehr viel sagen kannst, was willst du wann haben, kannst genau sagen, die Uhrzeit, wann du das kriegen willst und so.
Wie heißt das?
Carrot, wie die Karotte. Carrot Weather. Genau. Und da hast du dann halt einen Wetterbericht für den folgenden Tag, den du noch als Push kriegst. Und ja, manchmal nervt das auch. Da wird man dann angetippt und denkt sich, oh, wer schreibt denn jetzt schon wieder? Und dann, okay, ist nur dieser Wetterreport. Aber in dem Augenblick, wo du das auf der Uhr einmal so ganz kurz drüber scrollst, hast du halt schon zur Kenntnis genommen, wie das Wetter morgen wird und hast so eine Idee davon. Ah, okay, 82% Regenrisiko, wunderbar. Dann habe ich schon mal so im Hinterkopf, was ich morgen früh zu tun habe. Und das ist oft was wert, weil ich dann doch immer regelmäßig vergesse, in die Wetter-App wirklich aufzumachen und da reinzugucken.
Mhm.
Und dann kommt das so von sich aus und wird vorbeigetragen. Aber das ist auch eine der wenigen Apps, denen ich erlaube, mir zweimal am Tag auf den Sack zu gehen.
Das werde ich mir direkt mal angucken.
Ja, aber auch so zum Beispiel dem RSS-Reader, wo ich immer noch nicht verstehe, wie Leute ohne einen RSS-Reader dieses Internet aushalten. Dem RSS-Reader lasse ich auch nicht mehr zu, dass da nur Zahlen dran sind. Also ich will da keine so eine vorwurfsvolle 319 sehen.
Das hatte ich eine Zeit lang und irgendwann war es mir dann einfach zu viel und seitdem nutze ich es nicht mehr. Was nutzt man mittlerweile?
Immer noch Reader. Mit Reader mit Doppel-E. Der funktioniert mit verschiedenen Backends und ich benutze tatsächlich immer noch Fever, obwohl das nicht mehr unterstützt wird. Das ist so ein selbst gehostetes Backend, was mit, ich glaube, PHP-Code ist das, glaube ich. Das installiert man sich auf einen Server. Da reicht irgendwas ganz Kleines. Da kann man theoretisch irgendwie so ein, es gibt so Mini-Server, die kosten dich irgendwie sowas wie 1,80 Euro im Monat oder so, wenn du so gut kaufst. Hast du so einen Mini-Server mit 20 Gigabyte Platz und einer CPU oder so, als virtuelle Maschine irgendwo als V-Server, kaum Ressourcen quasi, aber genug, um sowas abzufackeln, mehr als genug, um sowas abzufackeln. Oder ein Raspberry Pi würde es theoretisch auch tun. Und das installierst du da drauf, das wird nicht mehr verkauft, dieses Fever, wenn man eine Lizenz hat, kann man es noch benutzen. Aber ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, supportet das nicht mehr und verkauft es auch nicht mehr. Und ich habe das aber schon seit Jahren im Einsatz und das tut einfach sehr zuverlässig als Backend. Das heißt, der Server holt regelmäßig alle RSS-Feeds ab und sortiert das irgendwie in seine Datenbank und dann kann Reader sich dahin connecten und kann das Zeug dann darstellen. Ist, glaube ich, auch nicht anders, als wenn man Feedly oder sowas benutzen würde als Backend.
Okay.
Ja. Ich habe da mittlerweile was 400 Feeds oder so drin. Oder viele von denen sind wahrscheinlich auch schon tot und machen gar nichts mehr. Aber und hin und wieder misst sich natürlich auch mal aus, wenn so High-Volume-Feeds, manchmal macht man ja so Fehler und abonniert sowas und dann merkt man so, der ist nicht hinterherzukommen, das schmeiße ich wieder raus.
Ja, mir geht's mit Podcasts so, dass ich da habe ich jetzt neulich erst wieder zwei gelöscht, wo ich dachte so, nee, eigentlich interessiert sich nicht.
Ja, natürlich, in den Feeds muss man auch hin und wieder mal durchkehren, aber weiß nicht, so Apple News oder so oder generell irgendwelche News, Tech News. Ich habe ein paar so Programmierer-Blogs abonniert, um auf der Entwicklerseite so ein bisschen up-to-date zu bleiben von so ein paar Leuten, wo ich das Gefühl habe, die wenn die was posten, dann hat das meist Hand und Fuß. Und ein bisschen Politik, ein bisschen so Nerdtum-Kram und ein bisschen Netzwelt-Zeugs und ja, es sind hunderte von Feeds, die natürlich teilweise recht spärlich aktiv sind, aber gerade für so Sachen, die spärlich aktiv sind, finde ich, ist RSS unerlässlich nach wie vor, weil ich kann nicht jedes Mal auf den seine Seite gehen und ich kann auch nicht jedes Mal irgendwie, denn es gibt ja Leute, die sagen, Twitter ist das neue RSS, ja, aber Twitter, das rauscht ja einfach durch und geht da unter, es bleibt ja nicht irgendwie für mich markiert, dass ich das da wichtig fand.
Ja, stimmt.
Also, das funktioniert für mich nur so, dass ich die relevanten Sachen, wo ich wirklich weiß, da will ich das mitkriegen, die müssen in RSS-Reader rein. Auch so Comics oder so, ja, wenn ich irgendwie so ein paar Webcomics, denen ich folge, manche davon posten halt irgendwie, weiß nicht, also Scott Adams jetzt auf Dilbert zum Beispiel, der postet ja jeden Werktag ein. Okay, das könnte man sich angewöhnen, da regelmäßig hinzusurfen und das anzugucken. Okay, das geht, aber würde man wahrscheinlich irgendwann vergessen und nicht mehr machen, aber es ist so eine sehr ordentliche Regelmäßigkeit, damit könnte man arbeiten. Aber schon XKCD zum Beispiel postet nicht jeden Tag, sondern manchmal total oft und manchmal sind dann so größere Pausen drin. Und das heißt, ja, man würde...
Wenn du drei Tage ausgelassen hast, müsst ihr vergessen, dann ist es vorbei.
Richtig, genau. Oder man geht halt hin und dann ist nichts Neues da. Und dann hat man es aufgeklickt und sieht, es ist immer noch derselbe Comic, wie als ich zuletzt geguckt habe. Und dann, wenn einem das zwei, dreimal passiert, dann guckt man auch nicht mehr rein, weil denkt man sich, kommt ja nichts. Und wenn man es dann das nächste Mal macht, nach 14 Tagen, stellt man fest, oh, jetzt muss ich so und so viel Comics nachgucken, ist mir jetzt auch zu viel Aufwand. Und genau das passiert ja halt mit RSS nicht. Ja? Und deshalb, das muss. Aber auch da keine Notifications. Keine Zahlen draußen an der App, die einen vorwurfsvoll angucken. Da muss Ruhe sein auf dem Homescreen.
Ja. Hast du bei Podcasts die Anzahl ausstehender offen?
Ja, das habe ich tatsächlich, aber auch da schalte ich hier nur wieder mal um. Also habe ich auch schon mal ausgehabt eine Weile. Dann hatte ich irgendwann mal so eine Phase, wo ich die Zahl deutlich nach unten drücken konnte. Da habe ich dann angemacht, weil es sich gut angefühlt hat, zu sehen, wie es kleiner wird. Mittlerweile läuft die Zahl wieder, ja, ist sie wieder nach oben gelaufen, jetzt hält sie sich gerade konstant und die Zahl ist noch an, noch sehe ich es, aber könnte auch sein, dass ich es demnächst wieder ausmache.
Okay.
Du hast die an, hast du
gesagt? Ich habe sie an eigentlich immer. Ich habe es eine Zeit lang aus, aber es bringt mir keinen Vorteil. Also mir hilft es eher zu sehen, okay, ist wieder ein bisschen runtergegangen oder ist wieder ein bisschen hochgegangen. Hast lang keinen Podcast mehr gehört. Ja.
Ich finde auch, Anzahl der ungehörten Sendungen ist kein richtiges Maß. Ich gucke meistens eher auf den belegten Speicherplatz. Ist natürlich auch kein richtiges Maß, weil unterschiedliche Sendungen unterschiedliche Bitraten verwenden.
Ja, ich gucke immer, wie viele Wochen ich zurück bin.
Ja, genau. Dass man oben guckt. Ich hab mein Standardmaß ist, dass ich gern unter einem Monat wäre. Und im Moment bin ich das, glaube ich. Im Moment bin
ja, ich schaffe es auch ziemlich konsequent. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe jetzt dieses Timehop installiert.
Ja.
Und ich habe vor 3 Jahren einen Screenshot oder ein Bild gespeichert. So ein Meme von Captain Jack Sparrow. One kind word can change someone's whole day. Rum. Finde ich passt ziemlich gut zur Sendung heute.
Ja, wir hatten auch neulich so ein Meme.
Oder von der Festplatte gemacht. Das ist schon lustig.
Sehr gut.
Das mag ich.
Wir hatten neulich so ein Meme in der Cocktailgruppe, wo auch Captain Jack Sparrow drauf war, wo irgendwie stand, ich bin auf einer Rum-Diät. Bisher habe ich, also der funktioniert auf Deutsch nicht, weil da sagt man abnehmen, auf Englisch sagt man I lost so und so viel Zeugs.
Mhm.
Und da war dann halt, bisher habe ich lost 3 weeks.
Ja.
Nee, two days sowieso viel irgendwas und meinen Vornamen oder so. So die Dinge im Deutschen funktioniert ja nicht, weil du nimmst ja nicht 3 Wochen ab oder 3 Tage. Aber ja, auf Englisch geht der.
Ja.
Ja. Nee, ich glaube, diese Sendung fasert ein bisschen aus. Hast du noch Digitalhygiene-Themen, die du
Nee, ich habe ganz andere Hygiene-Themen, aber über die sprechen wir jetzt nicht. Wenn wir jetzt weiter reden, muss ich weiter trinken und dann ist es
ja, nicht ja, mehr. Dann lockert der Alkohol die Zunge und dann redest du am Ende doch noch darüber. Aber das wollen wir jetzt nicht, provozieren. Wir danken fürs Zuhören. Das war Folge 575, wenn ich nicht komplett schief gewickelt bin.
25 Folgen und wir haben wieder eine große Null.
Stimmt. Christoph, Claudia, was machen wir?
Wir müssen noch irgendwas ausdenken.
Genau, Vorschläge nehmen wir in den Kommentaren entgegen, sneakpod.de oder auf Twitter. Stefan ist jetzt wieder voll eingeloggt und kriegt Push-Notifications, wenn ihr ihm schreibt.
Sogar wenn ihr dem Sneakpod schreibt.
Das meine ich ja, also wenn ihr dem Sneakpod schreibt. Und ansonsten hört ihr einfach nächste Woche wieder rein und wir danken fürs Zuhören. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.